Herr General, der Steuerprüfer ist da.
Schönen guten Tag, Heil Vader.
Ja, Heil ebenso. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?
Ich soll hier die Einkommensteuer prüfen für die letzten 20 Jahre und ich bräuchte dann mal alle Gehaltsabrechnungen Ihrer Sturmtruppler der letzten 20 Jahre sofort.
Das ist bisschen blöd. Wissen Sie, wir haben die, unser Archiv ist irgendwie kaputt.
Archiv? Das Archiv ist kaputt.
Ja, das ist was ganz Dummes passiert irgendwie.
Was denn?
Das ist eine lange Geschichte. Wissen Sie, das fing alles an, damals, mit diesen komischen Rebellen.
Mit diesen Rebellen fing das an, inwiefern?
Naja, die sind einfach bei uns ins Archiv gekommen und haben alles kaputt gemacht. Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als das Archiv, zu sprengen.
Also sie haben unser, sie als imperialer Soldat haben unser imperiales Archiv einfach mal wegen ein paar Rebellen gesprengt.
Ja, jetzt wo Sie es so formulieren, klingt es wirklich ein bisschen dämlich, aber ja, so ungefähr hat es sich zusammengetragen.
Aber wir haben doch bestimmt noch irgendwo Sicherheitskopien irgendwo in einem anderen Archiv vielleicht.
Ja, das haben wir sicher auf unserem Todesstern aufbewahrt, aber da gibt's auch einen kleinen Haken.
Kleiner Haken?
Ja, der Todesstern, der ist dummerweise auch kaputt.
Wie jetzt?
Ja, wissen Sie, die lange Geschichte, diese Rebellen, ja?
Schon wieder diese Rebellen?
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Ja, mit einem kleinen Hörspiel beginnen wir. Für uns ist die Jahresendausgabe, für euch, die ihr das jetzt hört, ist es die Jahresauftaktausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast. Wir wünschen euch, einen guten Rutsch gehabt zu haben. Uns steht ja noch bevor. Wir nehmen dieses Machwerk am 31.12. auf, in einer kleinen Ferienhütte am Rheinsberger See.
Genau, wir haben es nämlich extra für diese Sendung in quasi Klausur begeben.
Ja, und wir begrüßen euch quasi semi-live aus einem fantastischen Ausblick auf den Rheinsberger Privatjachthafen, in den wir uns zurückgezogen haben für diese Aufnahme.
In den wir uns zurückgezogen haben, um die Ruhe, die Abgeschiedenheit und die, ich will mal sagen, Kontemplation. Das weiß ich nicht, ob das richtige Wort war, aber es hört sich gut an, zu haben, um unser heutiges Thema zu besprechen.
Genau, wir reden nämlich über ein ganz friedliches, beruhigtes und geruhsames, in sich ruhendes Thema. Wir reden über Star Wars.
Richtig, und insbesondere die neueste Offerte des Disney Star Wars Team. Wer hat denn das eigentlich diesmal produziert oder geschrieben oder wie auch immer?
Es war weder George Lucas noch J.J. Abrahams, der Regie geführt hat, sondern irgendwer anders.
Ein guter Mann, irgendwer anders.
Dessen Name mir schon wieder entfallen ist.
Der sollte man mal im Auge behalten.
Ja, ich glaube, die diesen Podcast jetzt hören, die werden schreien, uns den Namen entgegenrufen in den Lautsprecher hinein oder ins Handy.
Ja, schreit so laut, bis es in unserem Forum erscheint.
Unserem imaginären. Ja, wir waren gestern im Kino. Erstaunlich schnell für unsere Verhältnisse. Haben wir uns in Rogue One begeben, nur wie viele Wochen nach Kinostart?
Das passte jetzt gerade, ich glaube 2 oder so?
Nee, bestimmt 3 oder 4.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall, ich glaube, ist das nicht Anfang Dezember in die Kinos? Ihr hört schon, wir sind super vorbereitet.
17. Dezember oder so?
Ja, gut.
Bestimmt, also wir sagen es einfach mal 17.
Rechnet es mal selber aus, wann wir ins Kino gegangen sind. Es war gestern Abend. Ja, mit ganz, ganz vielen Leuten, teilweise mit Leuten, die den Film bereits gesehen haben, teilweise mit Unbeleckten wie uns.
Ja, und die Leute, die ihn schon gesehen haben, wollten ihn freiwillig noch ein zweites Mal sehen.
Das hätte schon mal ein gutes Zeichen sein können im Vorfeld.
Wenn?
Nee, das
das klang jetzt so, als wenn da jetzt ein Wenn käme.
Ja, stimmt. Gepaart mit den guten Kritiken, die ich, oder fast durchgängig guten Kritiken, die ich bisher gelesen und gehört habe von Rogue One.
Also ich habe mir wirklich nur eine einzige angeguckt und die meinten auch so, ja, es wäre so okay. Aber ich fand mehr als okay, muss ich sagen. Also auch wenn man außen vor lässt, dass es Star Wars ist, fand ich das echt einen gelungenen, einfach nur einen gelungenen Film. Insgesamt runde Sache und es trifft wirklich mein Gefühl von Star Wars. Also es hat mein Star Wars Gefühl zum wieder zum Leben erweckt, in einem Maße, wie es nicht mal hier die Macht erwacht geschafft hat.
Ja, über die Macht erwacht hatten wir ja mit den Nerdizisten zusammen gesprochen und deren spoilerfreier Review zu Rogue One habe ich gehört als einziges im Vorfeld. Mhm. Und das war ja Chris im Wesentlichen, der aus dem Kino kam, total geflasht und gesagt hat, oh geil, endlich wieder Star Wars. Yo. Und Star Wars that we used to know.
I fucking love Star Wars.
Star Wars! I love Star Wars!
Genau, hier würde dieses Bild einblenden im geistigen Kopf. Und ja, und da hat er verdammt nochmal recht. Also wir haben es ja auch festgestellt, wenn man so gerade frisch aus dem Kino kommt, ist man ja meistens etwas euphorisch. Deswegen haben wir den Film auch mal einen Tag sacken lassen.
Das nur deswegen, ja.
Und eine Nacht drüber geschlafen. Mhm. Und es hat sich aber das Bild nicht wesentlich getrübt.
Nur mir fällt jetzt auch nichts ein. Wer sich mal vielleicht unsere alte Star Wars Folge, Podcast-Folge angehört hat.
Wir werden sie verlinken.
Sascha hat mich ja gefragt, was ich an Star Wars so mag. Und dann ist mir gar nichts Konkretes eingefallen. Also Star Wars ist für mich mehr so ein Zustand oder ein Gefühl. Ja. Als ein Science-Fiction-Franchise. Und das war
Star
alles
Wars
da.
Star Wars ist kein Ort, vielmehr ein Gefühl.
Genau, genau. Das ist ein Zustand, ein Level des Seins sozusagen. Und jede Star Wars-Seite in meiner. Du siehst so aus, als wenn du das sagen würdest, Sascha.
Also dieses Star Wars-Gefühl, au contraire, hat natürlich auch Episode 7 geweckt. Also es war alles da.
Zwischenzeitlich.
Aber irgendwie war das dann irgendwie doch nicht im ausreichenden Maße da. Irgendwas hat gefehlt.
Das meine ich. Zum Beispiel dann war es dann halt bei Die Macht erwacht, war dann auf dem Millennium Falcon. War mal auf Millennium Falcon, was ja sehr Star Warsy ist. Aber dann war halt dieses komische kugelförmige Monster.
Ja.
Und das passte dann irgendwie. Das hat es wieder so ein bisschen kaputt gemacht. Und da gab es halt so einige Sachen bei der Erwachen der Macht, die mir so ähnlich, wo dann eigentlich alles stimmte, aber dann stimmte halt doch wieder irgendwas nicht. Und ich fand jetzt, das war jetzt bei dem neuen Film war das jetzt nicht so.
Und vielleicht auch dieses ständig unterschwellige Gefühl oder eher superschwellige Gefühl, TM Grauer Rat, dass man hier im Wesentlichen nur die Episode 4 nacherzählt bekommt.
Auch das, ein ganz entscheidender Punkt vielleicht sogar. Vielleicht hätte man den auch zuerst nennen sollen, ja.
Was ja nicht gestört hätte eigentlich, aber wenn es dann am Ende nicht irgendwie der Overkill geworden wäre bei das Erwachen der Macht. Und hier hat man deswegen auch Hut ab vor dem Drehbuchschreibenden und Regieführenden, es tatsächlich geschafft, eine eigene Geschichte zu erzählen im Star Wars-Universum. Und ich habe, als wir aus dem Kino kamen, gesagt, das sollte sich George Lucas einfach mal angucken, so macht man Prequels.
Ja, wobei man natürlich jetzt wirklich auch zugeben muss, George Lucas hat schon versucht, was eigenes Neues zu machen.
Ja, das ist gewaltig in die Hose gegangen. Aber
er hat ja nichts Gutes Neues gemacht.
Nee, er hat versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen.
Hat er gemacht.
Was er auch gemacht hat, aber
hat er gemacht.
Irgendwie diese Star Warsige über den Haufen geworfen.
Stimmt. Und das Star Warsige, das geht halt durch alles durch. Das geht halt durch die Story bis über die Kulissen in die Modelle bis zur Musik.
Ich glaube, Star Wars muss, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dreckig sein.
Star Wars muss auf alle Fälle muss
gebraucht,
das dreckig sein.
Gebraucht, abgeranzt und dreckig. Und wenn Rogue One eins ist, dann ist es dreckig, abgeranzt und ja, gebraucht vielleicht nicht gerade, aber.
Und das hat dieses coole, nicht stromlinienförmige Design. Also die haben auch wieder, sag ich mal, bestehende Schiffsmodelle genommen und die variiert. Also zum Beispiel, wenn ich mal klugscheißern darf, das Lambda-Shuttle, ja, ist wahrscheinlich auch aufgefallen. Das hatte diesmal längere Flügel.
Ja, ist mir auch negativ aufgefallen. Ich habe gedacht, wie unpraktisch ist das?
Ist die Frage, wie die Physik da funktioniert in Star Wars.
Apropos Physik.
Das war ja halt immer so. Also zum Beispiel auch die Flügel von diesen ganzen X-Wings und so, die sind ja überhaupt nicht irgendwie stromlinienförmig. Die haben ja kein Profil. Irgendwas, was die helfen würde, dabei Flügel zu sein. Und trotzdem haben die halt diese Flügel, die in Wirklichkeit nicht funktionieren würden. Es muss man halt bei Star Wars immer so nicht wahr, muss man davon nicht drauf achten.
Naja, es würde schon fliegen. Ich meine, du musst nur einen ausreichend starken Antrieb draufsetzen, dann fliegt fast alles.
Das stimmt natürlich auch wieder, ja.
Und das haben sie ja nun offensichtlich einen ausreichend starken Antrieb.
Richtig.
Ich war etwas irritiert, da habe ich dich auch, als wir im Auto saßen auf der Fahrt in unsere Ferienhütte zurück auf unserer Yacht, nämlich dass der Nicht-Todesstern Sternzerstörer über Ayers Rock auf dem man mit CGI noch was draufgeflanscht hat, eine Tempelanlage, schwebte.
Ja.
Und ich war etwas irritiert, dass die Dinger in der Atmosphäre schweben können.
Ja, also das hat man, glaube ich, so in den Filmen noch nicht gesehen. In den Büchern war das schon immer so, dass die quasi landen können. Interessanter, oder vielleicht nicht landen, aber zumindest sehr tief liegen auf dem Planeten. Wie gesagt, das ist halt Star Wars Physik. Da weiß, das ist Rule of the Cool, nennt man das, glaube ich. Es geht das, was gefällt.
Ja, ohne natürlich irgendwie gravitativ oder mit massiven Triebwerken die Gegend unter sich zu beeinflussen. Das hatte mich etwas gestört als, ja nicht Physiker, aber als physikbegeisterten Menschen.
Du meinst diese magischen Antriebe?
Ja, ja, genau.
Aber da muss man sagen, hier die dieses Spielzeug, mit dem Luke Skywalker da die Macht übt und die imperialen Suchtdroiden und ganz viele Dinger, die können das halt.
Ja, aber im Gegenzug wird die gute Rey, die nicht Rey ist, sondern Jin, von dem Steg gefegt, als der Y-Wing seine Triebwerke angeschmissen
hat. Seine Haupttriebwerke, also die ist quasi horizontal beschleunigen, nach vorne.
Ja.
Nicht die nach oben, weil die X-Wings, die starten nämlich auch senkrecht, ohne nach unten das Triebwerk irgendwie zu feuern.
Das stimmt.
Also,
wie machen die das? Teufelswerk. Ich sag nicht die Macht.
Nein, mit Kyberkristallen machen
wir das. Ja, Kyber. Da musste ich auch so lachen, wegen der Kybermänner bei Doctor Who. Eigentlich sind es ja die Cybermen und in der deutschen Synchro in den 70ern, 80ern hat man das als Kybermann übersetzt.
Okay.
Da waren es in Deutschland halt die Kybermänner. Und da musste ich die ganze Zeit, als sie über dieses Kyber gesprochen haben, an die Kybermänner denken.
Ja, also das spielt so eine untergeordnete Rolle in dem Film. Kyberkristalle sind sowohl die Kristalle, die Lichtschwerter antreiben.
Ja.
Das wusste ich auch nicht, dass die Kyberkristalle heißen. Ich muss nochmal, es gab die ja schon in den Spielen. In den Spielen war es ja schon so, wenn man Jedi gespielt hat, dass man dann irgendwie 1 bis 3 farbige Kristalle in sein Lichtschwert einsetzen konnte, um dem irgendwelche, zum Beispiel die Farbe zu verändern.
Ach.
Ja, ja. Oder dem halt irgendwelche extra Special Moves zu verpassen, diesem Lichtschwert. Und ob die da auch schon Kyberkristalle hießen. Aber man braucht die wohl offensichtlich auch, um Todessterne zu bauen. Ich nehme mal an, für den großen grünen Laser.
Das habe ich mir auch so gedacht.
Weil Lichtschwert und Kyberkristalle und das kommt dann auch, läuft dann auf den Laser hinaus, denke ich mal, letzten Endes.
Und zwischenzeitlich war, ach so, übrigens, wir spoilen hier ohne Ende, wollte ich nur gesagt haben. Zwischenzeitlich hatte ich nämlich auch mal kurz gedacht, wir sehen mal so ein bisschen die Arbeitsbedingungen am Todesstern,
ja,
als wir ein imperiales Arbeitslager besucht haben.
Ja.
Und ein großer Kritikpunkt bei Star Wars ist ja eigentlich so, wer finanziert den ganzen Mist? Das wurde, glaube ich, auch angesprochen, dass sie das irgendwie vom Senat rechtfertigen müssen.
Mhm.
Und B, wer baut den Scheiß zusammen im Weltall?
Droiden?
Und wo kommt das Material her? Und das wurde zumindest angerissen in diesem Film. Er ist nicht einfach da, sondern er wird gebaut und man sieht, es erfordert eine gewisse Planung,
ja,
und Arbeit dahinter.
Also wir haben, glaube ich, aber wirklich nur dieses Ingenieursbüro mehr oder weniger gesehen.
Ja, aber immerhin.
Genau, und den unfertigen Todesstern kennt man natürlich aus Episode 6, ne? Also
das stimmt, ist
der irgendwie
der unfertige zweite Todesstern.
Dass der nicht einfach so in die Welt spawnt, wie bei den entsprechenden Echtzeitstrategiespielen, sondern dass das einfach auch eine Zeit lang dauert, sowas zu bauen.
Aber, apropos Spawnen, das hat mir überaus gut gefallen, die Eintrittseffekte in den Normalraum. Wenn die auf einmal so da waren.
Die hat man aber schon mal, das sind dieselben doch wie früher, dachte
ja?
ich. Ja? Ja.
Aber so krass und massiv und
sub. Also sind einfach da dann so,
mehr oder weniger. Super auf einmal plötzlich da und oder fliegen in einen auch plötzlich auftauchenden Sternzerstörer hinein, was ich auch sehr cool fand.
Ja, genau. Aber vielleicht der Reihe nach.
Und wir erfahren vor allen Dingen, das fand ich irgendwie auch geschickt, die Hintergrundstory, warum ein Loch einer Wumpratte ausreicht, in der Größe einer Wumpratte ausreicht, den Sternzerstörer, den Todesstern zu zerstören.
Zerstören, ja genau.
Weil nämlich einer der Konstrukteure absichtlich dieses Loch
da jetzt kommt der massive Spoiler. Also sag nochmal, Sascha.
Spoiler. Ah nee, ich sollte sagen, was der Spoiler ist. Genau, weil nämlich einer der Konstrukteure gezwungen wurde, dort mitzuarbeiten, warum auch immer. Das ist auch nicht so richtig.
Ja, ich glaube, er war eigentlich Bedenken. Er hat quasi beim Imperium oder aufs Imperium studiert, sagt man, glaube ich.
Ja.
Er hat aufs Imperium studiert und hat dann Gewissensbisse gekriegt und wurde dann aber wieder zwangsrekrutiert, sozusagen.
Ja, mit vorgehaltener Waffe.
Genau, und er hat dann so getan, als hätte er aufgegeben und hat gesagt, er hätte sich dann in seine Arbeit so getan, als wenn er sich in seine Arbeit vergraben hätte oder was er auch hat eigentlich, aber um sich halt eben unentbehrlich zu machen. Aber in Wirklichkeit hat er die ganze Zeit seine Rache geplant und halt diese Kettenreaktion da irgendwie eingebaut.
Aber wenn ich mir schon die Mühe mache und dann diese Botschaft übermittle, die sich zu 98% an meine Tochter richtet.
Mhm.
Wobei ich noch nicht mal weiß, ob meine Tochter diese Botschaft jemals sehen wird. Würde ich dieses Speichervolumen nicht eher dazu benutzen, die Pläne vom Todesstern mitzuübermitteln?
Das wäre jetzt die Frage, ob er dazu die Möglichkeit gehabt hätte.
Ach so, du meinst, er hat gar keinen Zugriff auf die... Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man so ein super-duper Geheimprojekt baut,
ja,
sieht man nur die Abteilung, an der man gerade schraubt.
An der man gerade schraubt. Und wenn, dann sind halt diese ganzen Datenzugriffsterminals irgendwie... die protokollieren alles mit.
Oder 3 Meter weit weg auf einer Plattform, die unerreichbar ist.
Genau, wir haben ja jetzt auch gelernt... ja, das ist eine ganz normale Sicherheits... Das ist die sogenannte Air Gap. Ja, also zwischen Netz und deinen wichtigen Daten, da hast du eine kabelfreie Strecke. Und funkfreie Strecke, also eine signalfreie Strecke, um halt Remote-Zugriffe und Cyberangriffe, Küberangriffe.
Aber auch schon die Idee, wir bauen die Kontrolleinheit für die große Satellitenschüssel auf einen Steg, der in luftige Höhe montiert ist, fand ich auch ziemlich...
Ja gut, das ist...
Aber wenigstens hat nie Geländer, ich weiß es nicht.
Ich glaube... Das Ding hatte auch ein Geländer, dieser Steg hatte ein Geländer gehabt, ausnahmsweise.
Boah,
mal.
Echt krass,
was das Imperium daran gedacht hat. Sehr ungewöhnlich ist für imperiale Architektur.
Ja.
Aber, dass man die wichtigen Schalter irgendwie möglichst über einem 500 Kilometer tiefen Abgrund anbringt, das war ja schon bei Episode 4 so.
Stimmt, das hat Tradition beim Imperium.
Traktorstrahl. Das ist genau, was nämlich auch ganz wichtig ist für das echte Star Wars Feeling. Vertigo, Höhenangst.
Ja.
Das muss einfach sein, man muss ständig irgendwelche Schächte runtergucken, die nicht enden wollen.
Aber das Archiv fand ich gar nicht schlecht. Das sah richtig gut aus.
Das war so ein Turm, irgendwie so auch so ein bisschen halt so ein bisschen, wie halt dieses Star Wars Design ist, so ein bisschen unförmig, so ein bisschen schräg.
Ja,
in komischen Proportionen.
Und die Idee, dass sie halt irgendwie ihre Unterlagen auf Disketten speichern, ist gar nicht mal so blöd. Und die halt auch vom Netz zu trennen.
Genau.
Gegen Cyberangriffe.
Richtig.
Oder Küberangriffe.
Obwohl jetzt, ja, nach der Star Wars-Logik jetzt Küberangriffe eigentlich mehr so Feuer-Laser-Angriffe sind.
Ja, ja, den gab es ja dann auch auf diesen einzigen Archivturm des Imperiums.
Wo die ganzen Pläne aller Geheimprojekte irgendwie
lagerten. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die dann am Ende drauf gefeuert haben. Nur weil da ein paar Rebellen rumspächten, die offensichtlich auch gerade dabei waren, massiv zu verlieren. Gut,
die Logik war natürlich irgendwie, wer weiß, wenn die auch in 5 Minuten tot sind, was sie in den nächsten 5 Minuten noch alles an Geheimnissen irgendwie rauspusten können. Das war wahrscheinlich so ein bisschen der Gedanke dahinter. Beziehungsweise der Gedanke dahinter war, der Film ist gleich zu Ende und wir brauchen noch einen coolen Abschluss mit einem großen Knall.
Weil dieses tolle Schiff war ja ohnehin disabled, was da im All hing. Was die Übertragung bekommen hat.
Das ist kurz danach in Flammen aufgegangen, ja. Wie so vieles. Übrigens auch wieder geil, ne?
die Hammerhai-Korinthe.
Es gab ja jetzt die 2 wichtigen neuen Kulissen, war ja diese Tempelstadt und halt dieses...
Fand ich sehr schön.
Richtig. Und die haben 2 neue Schauplätze aufgemacht quasi und die sofort wieder zerstört.
Ja. Und Spoiler, am Ende waren alle tot, von denen ich dachte, dass sie den Film nicht überleben.
Plus alle anderen auch.
Ja.
Und von wegen alles reimt sich, ne, George Lucas hier, ne? Das hat schon das ist die Stimmung von Empire Strikes Back, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich auch, wir gucken ja gerade mit dem Grauen Rat die erste Staffel Babylon 5 zu Ende, sind wir gerade fertig mit geworden und da hat JMS ja was Ähnliches gemacht. Da hat ja irgendwie die erste Staffel relativ langsam sein Universum aufgebaut und am Ende der ersten Staffel alles, nicht alles, aber ziemlich viel einfach mal eingerissen.
Ja.
Was in den 90er Jahren TV schon ein mutiger Schritt war und jetzt einfach auch sowas, irgendwie auch Charaktere aufzubauen, mehr oder weniger dreidimensional, um die dann alle am Ende des Films umzubringen. Dafür braucht man schon, was George Lucas definitiv nicht hat, Eier in der Hose.
Ja, das ist halt dieser alte Spruch, kill your darlings.
Ja, als hätte R.R. Martin selber den Stift und den Hammer geschwungen.
Du meinst Frame of Thrones?
Ja, genau.
Game of Thrones?
Also, ja, ja, ja.
Ja, das stimmt. Das war aber auch halt so ein bisschen auch schon angelegt, sag ich mal, in Charakteren, weil quasi der Held, der männliche Held, der bringt ja am Anfang schon direkt mal jemanden um, wo man so sagt, das war jetzt aber schon eher Mord eigentlich, was du so gemacht hast. Und das wird am Ende dann auch gesagt, ne, wo dann so eine Truppe zusammenstellt von Kämpfern. Ja, wir kämpfen schon, seit wir Kinder sind für die Rebellion und wir haben einige Sachen gemacht, auf die wir nicht stolz sind und so. Das bezog sich dann auf solche Situationen wie am Anfang von dem Film halt. Und damit ist es quasi schon angelegt. Nach der Hollywood-Logik ist ja, wer was Schlimmes tut, stirbt, ne? Und wer aber vorher noch bereut und eigentlich ein ganz netter Kerl ist, der kriegt wenigstens noch einen heldenhaften Tod.
Ja, gut, das stimmt. Das hat er auch bekommen.
Das genauso ist es dann auch gelaufen am Ende. Und klar, die weibliche Dingsbums, die hat natürlich nicht, eigentlich, die hat jetzt keine große Schuld auf sich geladen.
Ja, ich denke, sie hat schon ein bisschen was. Sie hat ja Steuern hinterzogen und Papiere falsch ausgefüllt.
Stimmt, richtig, ja, und ja.
Und da hat sie definitiv den Tod verdient.
Und sie hat illegal kampiert in einer Felsspalte.
Ja, das stimmt, das kommt auch da erschwerend dazu.
Sofort Kopf ab.
Ja.
Sag ich.
Ja. Ohne groß zu fragen.
Richtig.
Frau Schmolllippen-Lady, Schlauchboot-Lippen-Lady.
Das stimmt. Ich habe mir überlegt, also nichts geht gegen die Frau, kann ja auch, ich meine, manche Leute haben halt, manche haben große Nasen, manche haben abstehende Ohren, manche haben halt große Lippen.
Ja.
Muss jetzt nicht unbedingt aufgespritzt gewesen sein.
Nee, ach, das wollen wir auch nicht behaupten.
Gut. Dass es klar ist.
Hier, aber ne? sie stachen einem halt entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, echt, in diesem 3D-Effekt ja. auch, ne? Da dachte ich ständig immer so, ich muss jetzt schützend die Hände vors Gesicht heben. Ja,
kommt die Lippen wieder.
Vor die Oberlippe wieder.
Also, wenn sie kein Lichtschwert haten, dann wissen sie Lippen.
Mit so einem Dolby-Wusch-Effekt kommen dann so die Lippen an einem vorbei. Aber nee, war gut. Also, fand auch gut gespielt. Also, sie hat ja auch dann ihren emotionalen Moment gehabt, als sie die Nachricht von ihrem Vater dann gesehen hat. Ne?
Ja.
Da hatte sie dann auch so einen kleinen Zusammenbruch, mehr oder weniger. War schon gut. Also, ich fand das schon glaubhaft gespielt. So.
Ja, einigermaßen gut gespielt auch. Mhm. Also, man hätte es auch melodramatischer, übertriebener machen können. Und man sieht halt, sie ringt mit ihren Gefühlen.
Sie ringt und es geht dann in die Knie.
Ja.
Fand ich gut.
Und ich fand auch die Idee, dass die Rebellion untereinander relativ verstritten ist, relativ gut. Und dass es da auch militante Fraktionen gab, angeführt von Roger Whittaker.
Oder halt weniger oder weniger militante Mitstreiter, die halt dann nicht so richtig streiten wollten am Ende, als es drauf ankam.
Lasst uns zusammen streiten.
Das tun wir doch. Das ist halt auch wichtig. Also, dass das wieder betont worden ist, dass halt auf der einen Seite dieses monolithische, faschistoide, totalitäre Imperium hast und auf der anderen Seite halt diesen bunten, individualisierten, zusammengewürfelten Haufen von Rebellen, die natürlich dann auch hier wird halt Dissens zugelassen und bei der anderen Seite wird halt jeder, der dissidiert, wird halt sofort irgendwie so mit der Macht erwürgt oder so.
Wenn du die Macht hast, aber du siehst natürlich auch, dass im Imperium selber ein Intrigen- und Ränkelspiel gespielt wird, sondergleichen. Was
ja, klar,
man ja am CGI Tarkin gesehen hat.
Richtig, aber dieses Machtspiel wird ja ohne die Macht auch ausgetragen.
Ja.
Oder vielleicht nur in, also jedenfalls nicht so, nicht
das
so
wie. Macht auch nichts.
Macht, dass ihr rauskommt.
Ja, das war so ein bisschen, möge die Macht mit dir sein, war ein bisschen einmal zu oft, sagen wir 20 Mal zu oft im Film. Dann, dafür, dass man so wenig Macht gesehen hat.
Ich meine, der eine Typ hat das allein, der hat ja das 20 Mal hintereinander gesagt dann auch in der einen Szene.
Ja, das war so ein bisschen wie
ich bin mit der Macht, die Macht ist stark. Nein, hast du immer gesagt?
Die Macht ist mit mir.
Und ich bin die Macht. Nein.
Und macht nix. Mach mir Kaffee.
Nicht mächtig sein macht auch nix.
Ja, das war so ein bisschen wie bei den Rangern. Wir leben für den einen, wir sterben für den einen.
Keine Macht für niemand.
Keine Macht in Drogen.
Ja, es gab halt diesen Jedi-Mönch, will ich fast mal sagen.
Der war cool.
Das war halt dieser oft zitierte oder oft genannte chinesischer Megastar.
Ja.
Auch so aus dem Kung-Fu-Bereich kommt der wohl, ne?
Das hat man auch gesehen.
Und der durfte da halt einen blinden, also es war kein Jedi-Ritter, ne?
Nee, aber es wird irgendwie auch in den Trailern, sah das so aus, als sei er ein Jedi, aber er bestreitet es vehement.
Genau, und er hat auch kein Lichtschwert.
Er ist ein Tempelritter oder sowas.
Er hatte nur einen Stock.
Und aber, einen muskulösen Begleiter, wo ich vermute, er wurde von einem Wrestler gespielt, weil das ist so eine typische Rolle für einen Wrestler, der mal bei Hollywood mitspielen will.
Ich weiß es nicht. Der war ganz witzig, der Typ. Der hat ja noch Unterstützung gehabt von so einem Typen mit einer ganz heftigen, mit einem Maschinenlaser, sagt man, glaube ich. Also einem Schnellfeuer-Lasergewehr.
Ja.
Der dann auch wirklich treffen konnte, weil vielleicht, wenn wir da gerade sind, das waren so ein paar Schwachpunkte, die sich für mich so ein bisschen falsch angefühlt haben, war die Physik. Ich habe ja gerade eben gesagt, Physik ist eigentlich bei Star Wars nicht so wichtig. Aber wenn es jetzt um die Kinetik geht, weißt du, so um dieses Gefühl, wie schwer ist was, wenn man es einfach in der Actionsequenz auf dem Bildschirm sieht. Wie weit ist eine Entfernung? Wie lange braucht man von da nach da? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus der Entfernung jemanden zu treffen? Da war das sowohl bei dieser Überfallsequenz am Anfang in dieser Tempelstadt, als auch beim finalen Gefecht gab es da ein paar Probleme aus meiner Sicht.
Ja.
Das fühlte sich einfach nicht dynamisch an. Also halt so Sachen, wenn halt irgendwie 8 Leute aus 3 Metern mit Schnellfeuergewehren auf jemanden schießen, der nicht in der Deckung steht, dann hält er keine 3 Sekunden durch.
Außer es sind 8 Stormtrooper.
Wo wir beim nächsten Problem wären, ich denke, es liegt an den Anzügen. Diese Stormtrooper-Uniformen, die sind einfach total unpraktisch. Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen was wiegen. Und die scheinen ja auch irgendwie so als Panzer gedacht zu sein, weil die sind ja hart, die klappern ja, wenn man draufhaut, ne? Aber mit so einem einfachen Schlagstock, wie unsere verehrten Kollegen von der Polizei das auch tragen, so ein, wie heißt ein Tonfa oder so ähnlich?
Ja, so eine Art, ja.
Da haut man den einmal irgendwie zweimal auf den Brustplatte drauf und dann liegen die flach, ne? Mhm. Dann machen die nichts mehr. Und dann halt dieser Mönch mit diesem langen Stab. Also wie gesagt, keine Laserklingen oder sowas, sondern normal, so, ne? Und der haut die dann reihenweise weg mit diesem Dingsbums da.
Und der Androide hat die Sturmtruppler mit Sturmtrupplern beworfen.
Stimmt, also zwei wenn man einen Sturmtruppler auf den anderen Sturmtruppler wirft, dann sind die beide ausgecancelt sozusagen.
Apropos, wenn man eins auf das andere wirft. Ich musste sehr lachen, als die erste Druckwelle da diese Tempelstadt ausgelöscht hat und sich eine wahnsinnsgroße Geröllmasse auf den Weg gemacht hat, weil mich das sowas von an Independence Day 2 erinnert hat, wo man ja einfach eine asiatische Stadt auf die andere geschmissen hat und zwischendrin halt Präsident Westmore, glaube ich zumindest, oder Will Smith, nee, der hat ja gar nicht mitgespielt, auf jeden Fall, wie heißt denn der, Goldblum.
Jeff Goldblum.
Genau. Im Flugzeug geflohen ist, während halt eine Stadt auf die andere fiel. Und es war fast 1:1 kopiert bei Rogue One, wo sie quasi dieser Druckwelle entkommen sind, wo ja quasi von oben sich die so zusammengefaltet hat. Und sie waren genau in der Umwerfung drin und sind dann mit Warp-Antrieb, der nicht Warp-Antrieb heißt, geflüchtet.
Geflüchtet, genau. Das war auch eine Szene, wo man nicht so richtig wusste, wie schnell ist diese Welle. Weil das war ja schon so eine Fluchtszene, die mussten vor der Welle irgendwie fliehen, aber man konnte nie einschätzen, wie lange braucht die denn jetzt, bis sie jetzt da ist. So. Und um das mit den Sturmtrupplern gerade eben noch zu Ende zu führen, wahrscheinlich können die durch diese Augenschlitze auch nicht besonders viel sehen.
Ja, Chris, wie ist das? Wie viel sieht man durch so eine Uniform?
Also jemand, der so ein Ding hat, aber im Film haben die wahrscheinlich innen drin noch irgendwelche Monitore oder irgendwelche noch weitere Zielverhinderungsmechanismen.
Ich meine, das wäre natürlich cool, wenn du oben auf dem Kopf so eine 360-Grad-Kamera hättest.
Ja.
Und drin ein Display.
Ja, genau, das wäre zum Beispiel so eine Methode, um dazu beizutragen, dass sie mal treffen irgendwie mit was. Und das taten sie halt nicht.
Aber der T-15 wird ja bald ausgemustert.
Richtig, der T-15 wird bald ausgemustert. Da hätte man jetzt vorher nochmal nachgucken müssen, was die jetzt wirklich im Episode 4 sagen. Weil ich meine nämlich, in der einen Szene, wo Obi-Wan Kenobi über den Todesstern schleicht, kommt er irgendwie an so zwei Sturmtrupplern vorbei und der eine sagt, hast du schon den neuen T-15 gesehen? Das ist total klasse. Und ich dachte mal, das war dann irgendwie so ein Anknüpfungspunkt daran. Also da gibt's ja auch einige.
Ja.
Irgendwie ganz kurz winkt mal C-3PO und R2-D2 in die Kamera. Die hätte
ich wirklich verzichten können. Die hat auch noch gesprochen. Wahrscheinlich, um hier dem Darsteller von C-3PO nochmal irgendwie die Rente zu sichern.
Ich denke, es war schon Fanservice.
Ja, aber der hielt sich erstaunlicherweise in Maßen. J.J. Abrams nimmt ja mal ein Beispiel dran.
Was war noch? Also klar, man sieht am Ende, sieht man Prinzessin Leia, CGI-Prinzessin Leia.
Ja, was haben wir gesagt? Keine 3 Tage tot, Carrie Fisher. Und schon wird sie durch CGI ersetzt.
Ja, echt gut, dass ihre Mutter das nicht mehr miterleben musste. Ich bedanke mich bei meiner Freundin für diesen Witz. Die hat den erfunden.
Ja.
Genau, wie gesagt, dieser Tarkin halt, ne?
Ja, der aber ist ja, hat irgendwer heute recherchiert, dass das schon ein Schauspieler war, dem man dann irgendwie künstliche Züge aufgesetzt
hat. Der hatte wohl die ähnliche Züge im Original.
Ja.
Es gibt wohl so eine Technik, wo du quasi nur die die Textur von dem Gesicht austauschst oder irgendwie sowas in der Richtung. Da gab es ein cooles Demo mal vor ein paar Jahren im Internet, wo da halt irgendwie, ich glaube, es war eine ältere Schauspielerin und die haben die dann verjüngt.
Ja, haben sie das nicht mit Jeff Bridges gemacht bei Tron?
Das will ich jetzt nicht ausschließen.
Da haben sie doch auch noch bei den Hauptdarsteller noch mal einen Jungen.
Das scheint wohl einfacher zu sein, quasi so einen ähnlichen Schauspieler mit ein bisschen anderem Gesichtstextur zu überlegen, als halt ein Gesicht vollständig neu zu rendern. Und ich fand auch die Carrie Fisher nachher, also die Zombie Carrie Fisher.
Zombie Leia.
Da ist es mir halt auch voll aufgefallen. Ja. Bei diesem Tarkin ist es mir nicht aufgefallen,
weil ja,
ich auch überlegt habe, so, da müsste eigentlich auch schon tot sein.
Bei ihm habe ich echt drauf geachtet die ganze Zeit und habe gedacht, wow, sieht das gut aus. Und bei ihr habe ich gedacht, ja, sieht schon ziemlich nach Computer aus.
Da war so dieses Uncanny Valley kam nämlich bei ihr nämlich durch.
Ja.
Weil sie hat ihr typisches Prinzessin Leia Lächeln gemacht und das kam nicht so ganz gerade irgendwie. Das kam so ein bisschen komisch. Ja.
Ja.
Aber man hört es vielleicht, also wir sind beide recht angetan von, von dem Film. Wir müssen jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen.
Doch. Nein, das können andere gerne machen. Aber wir fanden es echt schön. Und wie gesagt, dass man halt eine originäre Story erzählt hat. Und ich glaube natürlich auch für Disney war dieser Film noch viel wichtiger als Episode 7. Weil den gucken sich wahrscheinlich sowieso alle an. Und dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt der erste Fußschritt in ein Franchise.
Ein eigenständiges. Obwohl man jetzt sagen muss, die Story war ja schon angelegt in Episode 4.
Ja, und natürlich sind alle Hauptdarsteller jetzt tot. Was aber auch nicht schlecht ist, dann kann man bei der Gagenforderung für Rogue 2 natürlich besser verhandeln.
Ja, genau. Und es ist ein Science-Fiction-Universum. Das heißt, du kannst immer noch irgendwie Geister oder Eltern oder Klone oder alternative Zeitlinien auftauchen lassen. Was wir mal nicht hoffen wollen. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich war froh oder mich hat's glücklich gemacht, nochmal so schön dieses Star-Wars-Feeling genießen. Das hat mir gut gefallen, dass ich, wie gesagt, bei Macht erwacht nicht so hatte in dem Maße. Und ansonsten wünsche ich halt,
aber J.J. Abrams hat doch gesagt, er hat jetzt nur die Grundlagen gelegt, damit er bei Star Wars 8 jetzt was Eigenes erzählen kann.
Star Wars 8 macht wieder J.J. Abrams, oder was?
Ich glaube, ja. Wir hatten eben drüber gerätselt, hat man die Szenen, also wir haben eben gehört, die Szenen mit Carrie Fisher sind schon abgedreht, ja? Also es erwartet uns keine Zombie-Layer.
Ja, nur Hörensagen, keine Ahnung. Also da weiß ich jetzt nichts Genaues. Wahrscheinlich haben die auch noch so ein paar, einfach mal so auf Vorrat ein paar Dialogzeilen.
Motion Capture mit Harrison Ford.
Mit Harrison Ford.
Ah nee, weil Harrison Ford taucht ja nicht mehr auf. Aber vielleicht mit Herrn Hamilton.
Hamill. Ja. Ja, der sah ja noch ganz frisch aus eigentlich bei dem Episode.
Das war das leicht verdienteste Geld, was er je gemacht hat wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, was an dem Vertrag noch dran hing.
Böse gucken.
Ob das nur auf diesem, ob er nur rumstehen musste quasi die ganze Zeit oder...
Kennst du das animierte GIF, wo sie den Zauberer aus Ritter der Kokosnuss reinmontiert haben? Wo Ray auf diese Insel kommt und dann da steht da der Zauberer von... Das sieht so geil aus. Wir verlinken es in den Shownotes.
Okay.
Ah. Ja, das macht doch optimistisch für 2017, findest du nicht auch?
Das macht einen optimistisch für 2017, aber... 2017 wird so ein geniales Kinojahr.
Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal ein tolles 2017 und Sebastian hat schon gesagt, da kommt einiges in die Kinos.
Da kommt einiges in die Kino, auch von mir ein wunderschönes 2017. Ich hoffe, ihr habt gut in das neue Jahr reingefeiert. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Filme im nächsten Jahr. Mhm. Was gibt's denn da so?
Baywatch, der Film.
Oh, prima. Oder hier Triple X 3.
Bigfoot Junior.
Und Batman vs. Two-Face.
Cars 3.
Bully Parade, der Film.
Death House.
Death Note.
Death Race 2.
Dirty Dancing 2.
Emoji, der Film.
Fast and the Furious 8.
50 Shades of Grey, gefährliche Liebe.
Flatliners 2.
Das fliegende Auge.
Freitag der 13.2.
Ich einfach unverbesserlich 3.
Iron Sky The Coming Race.
Jumanji 2017.
Justice League.
Justice League Dark.
Der Lego Batman Film.
Der Lego Ninjago Film.
Die Mumie 2017.